Hey, herzlich willkommen im Andreas Klippe Podcast. Mein Ziel ist es, Unternehmen mit technischen, erklärungsbedürftigen Produkten zu mehr Anerkennung durch den Kunden zu verhelfen und damit zu mehr Aufträgen ohne Rabattschlachten, damit sich wieder Klasse gegen Masse durchsetzt. Die Erfahrungen, die ich mit meinem Unternehmen für Hochwasserschutz in vielen Ländern sammeln konnte, reiche ich gerne weiter. Zum Beispiel wie hier in einem Podcast. Ich verkaufe mein Angebot. Das mache ich nicht jetzt, sondern das ist ja eine Podcast-Episode. Aber ich möchte heute darüber sprechen, wie ich mein Angebot verkaufe, um einfach unnütze Angebotserstellung zu reduzieren. Kennen Sie das auch? Kennt ihr das auch? Dass diese Anfragen kommen, wo man dann ganz euphorisch ist und sagt, oh, da ist ein Interessierter, ein Kunde, der möchte was bestellen. So ging mir das. Letzten Dienstag hat das Telefon geklingelt und also bei meinem Unternehmen in Asien, der Hauptsitz für die asiatischen Aktivitäten vom Mittleren Osten bis nach Korea, ist ja auf den Philippinen. Und da hat das Telefon geklingelt und dann gab es die Anfrage für ein technisches Produkt, nämlich den Hochwasserschutz. Okay, als Beispiel. Ja, es kann auch jedes andere Produkt sein, das kann eine Pumpe sein, das kann eine Solaranlage sein. Irgendetwas, was technische Erklärung benötigt, also kein Konsumartikel. Und da ist natürlich zunächst Freude, ja? Und dann sofort die Frage, wie erstelle ich das Angebot? Und spätestens da stellt man sich die zweite Frage, welche Informationen benötigt denn? Ich meine, jetzt mal unter uns, das haben Sie ja alles vorher schon gemacht. Sie kennen ja Ihren Job. Ja, und Sie wissen ja, welche Fragen man stellt. Und das sind eine ganze Menge, bevor man da realistisch ein klares Angebot abgeben kann. Und die dritte dieser Fragen ist dann, lohnt sich das überhaupt? Und so geht uns das auch ziemlich häufig, dass dann Anfragen kommen und dann denkt man, super, was da alles kommt und zum Schluss ist das alles nur heiße Luft und man verschwendet praktisch nur seine Ressourcen. Also was muss man eigentlich zunächst einmal machen? Das sind meine zentralen Thesen. Ich habe das mal so eingegliedert in drei Punkte. Als allererstes kommt mal der Vertrauensaufbau. Ja, also wenn jemand Sie kennt, ist das eine ganz andere Geschichte. Oder wenn man aus Empfehlungsgründen beispielsweise an Sie weitergewiesen wird. Aber oftmals kennt man sich persönlich nicht. Und dann heißt es bei kurzen Wegstrecken, man muss persönlich vorbeifahren. Also das geht beispielsweise jetzt hier in Deutschland oder auch in der Schweiz oder sagen wir mal in Westeuropa. Da sind lokale Handwerksfirmen. Ich erwähne das besonders, weil auf den Philippinen gibt es keine lokalen Handwerksfirmen. Es gibt zwar so etwas, die nennen sich so ähnlich, aber das ist bei weitem nicht das, was wir hier haben. Ja, also das nur mal am Rande, bevor jemand sagt, wieso, das gibt's doch woanders auch. Also ich rede jetzt mal von der Elektrofirma, ich rede von dem Fliesenleger, ich rede von der Sanitärfirma, die es auch auf dem flachen Land ja hier überall gibt. Und dann ist das überhaupt kein Problem, mal 5 Kilometer, 10 Kilometer, 15 Kilometer ins Nachbardorf zu fahren. Ja, das betrifft dann auch Lieferanten oder Dienstleister. Also das sind kurze Wegstrecken und da kann man einfach persönlich vorbeischauen. Das kann man auch gut verbinden, weil man ja sowieso unterwegs ist und dann braucht man nicht extra hinfahren. Beim Vertrauensaufbau, die nächste Variante ist, ich nenne das mal Zoom und Co. Ja, spätestens seit der Pandemie war wahrscheinlich jeder ziemlich regelmäßig in irgendeinem Zoom-Call. Und ob MS Teams oder WebEx oder was auch immer, Google Meet, Zoom Call, das ist eine Möglichkeit. Da muss man sich aber dann auch schon wieder verabreden. Das hat international einige Nachteile, speziell wenn man in verschiedenen Zeitzonen unterwegs ist. Und wenn man dann sich einwählt, also erstmal muss man ja den Link mitteilen. Das heißt, einer muss den Link generieren. Dann trägt man das in den Kalender ein. Dann gibt es eine E-Mail. Dann weiß man nicht, hat die Kontaktperson das erhalten? Und dann ist man gut gekämmt und wir Männer rasiert oder wer einen Bart trägt, eben halt nicht rasiert. Also gut aussehend, ja, das will ich damit sagen. Und die Damen auch frisch frisiert und zurecht gemacht. Das ist völlig egal, ob weiblich oder männlich. Also man will ja da gut aussehen. Dann sitzt man vor der Kamera, hat vielleicht noch seine Scheinwerfer eingeschaltet und dann passiert gar nichts, weil der andere auf der anderen Seite einfach nicht da ist. Ja? Also demzufolge muss man auch vorher schon wieder ein Nachfassen organisieren, dass einer nachfragt, hey, hast du den Termin auch? Geht das? Ist alles umständlich, auch wenn Leute auf E-Mails eigentlich gar nicht mehr antworten. Also das ist eine Geschichte für sich. Mit den Zoom-Calls bei solchen Erstgesprächen. Ein Webinar kann man anbieten, das heißt aber, ich muss Interessenten bündeln, das ist Nachteil 1. Nachteil 2, bei einem aufgezeichneten Webinar, haben wir auch, biete ich auch an, das könnte am Thema vorbeigehen, weil man ja noch gar nicht so richtig weiß, was will derjenige denn? Klar, der kann sich Sachen aussuchen, aber jetzt mal Hand aufs Herz. In Schwellen- und Entwicklungsländern speziell, da guckt sich keiner irgendwelche Webinare an. Und auch hier im deutschsprachigen Bereich hängt das sehr stark davon ab, mit wem man es zu tun hat. Wenn man also im B2B-Bereich tätig ist, haben Leute, die in einer Firma angestellt sind, oft überhaupt keine Zeit, sich eine Dreiviertelstunde eins ihrer Webinare während der Arbeitszeit anzugucken. Das funktioniert einfach nicht. Ja, entweder dürfen die das nicht, werden komisch angeguckt, ah, was guckst du denn hier schon wieder für ein Video, ja, heißt das dann von den Kollegen. Also das hat auch einen großen Nachteil. Nachteil 3 ist, ich habe ja nur eine begrenzte Zeit und kann das brennende Problem des Kunden gar nicht lösen. Ich kann es ja nur anreißen. Und dann ist ja immer die Frage, was passiert denn dann zum Schluss? Ich habe ja kein, ich nenne das immer Call to Action, kein CTA, Call to Action, CTA. Ja, ich will ja jetzt nicht die Leute nur schlau machen und dann was? Zum Schluss wollen wir ja was verkaufen. Ja, also das ist ein großer kritischer Punkt bei Webinar. Wir hatten persönliche kurze Wegstrecken zum Besuchen, Zoom und Co., Webinar. Der nächste Unterpunkt vom Vertrauensaufbau ist ein E-Mail-Marketing, wenn der Kunde weiter weg ist. Voraussetzung, der Kunde liest und schaut Videos. Versuchen Sie das mal in Vietnam. Da guckt keiner ihre Videos und es guckt auch keiner irgendwelche anderen Audioaufzeichnungen, hört sich keiner an. Podcast, sowas, was wir hier machen. Ich habe ja auch einen englischsprachigen Podcast, Flood Protection Secrets. Das hört sich ein Vietnamese nicht an. Das hört sich auch keiner in Thailand an. Ne? Das hört sich auch kein Araber an, kein Inder. Das machen die einfach nicht. Ja, die Aufmerksamkeitsspanne ist sehr, sehr kurz. Wir sind wirklich auf TikTok- und Instagram-Niveau mittlerweile in vielen Bereichen der Industrie. Und dann auch die Frage, liest der Kunde E-Mails? Oftmals nicht. Gleichwohl macht E-Mail-Marketing Sinn. Wenn Sie 10 E-Mails schicken, dann bleibt vielleicht irgendwo eine E-Mail mal hängen. Und die wird geguckt, das reicht ja dann schon. Ne? Wir hatten aber auch Fälle, wo sich jemand beschwert hat, ein Kunde, die haben man gekauft, aber ja, löscht uns mal von dem, wir haben da keine Zeit, was zu lesen. Ja, also das macht es dann sehr, sehr schwer. Weiterhin ist die Voraussetzung für E-Mail-Marketing, dass Sie bereits einen Marketing-Funnel erstellt haben, also ein Trichter, eine Abfolge von Texten, Fotos, Videos. Also ich weiß, wie solch ein Marketing-Funnel funktioniert. Ne? Das müssen Sie auch wissen. Ne? Und da ist eine Systematik, eine Logik dahinter, wie man das aufeinander aufbaut. Dauert eine Weile, wenn man es aber einmal hat, kann man das immer wieder verwenden. Wir nutzen das auch praktisch täglich. Dann können Sie Marketingmaterial zusenden. So hat man das früher gemacht. Broschüren senden, Flyer senden, Lesezeichen, Prospekte, Bücher. Sie können ein Überraschungspaket mit netten Sachen drin, ein bisschen Schokolade, Luftballons, was weiß ich. Nachteil, das kostet. Und weiterer Nachteil, Sie haben keine Nachverfolgung bei E-Mail. Es sei denn, es läuft über einen Funnel. Aber dann sind Sie bereits drin in dieser E-Mail-Marketing-Geschichte und müssen nicht unbedingt noch Geld ausgeben. Das macht man eigentlich bei der Geschäftsanbahnung im ersten Fall nicht. Das machen Sie, wenn Sie Folgeaufträge bekommen, wenn jemand schon etwas bei Ihnen gekauft hat, dann schicken Sie die Sachen zu. Aber wie gesagt, es hängt davon ab. Es hängt von Ihrer Branche ab, es hängt davon ab, wo Sie unterwegs sind und auch in ja mit wem Sie zu tun haben. Also kurze Zwischenbemerkung. Ich habe zu tun. Ich komme ja ursprünglich aus der Industrie. Ich habe für einen Schweizer Konzern gearbeitet aus Winterthur hier in Deutschland und war in der chemischen Industrie tätig. Ich war hinterher auch in anderen Industrien in anderen Bereichen unterwegs. Also das war B2B. Dann mit meinen eigenen Tätigkeiten habe ich zunehmend auch mit Privatleuten in Asien zu tun. Das sind auf einmal private Kunden. Die ticken ganz anders. Die sprechen ganz anders. Dann kamen Regierungsstellen dazu in anderen Ländern. Da haben sie mit kommunistischen Regierungen zu tun, mit royalen, mit autoritären, mit demokratischen. Das ist alles Mögliche dabei. Ja, mit Korrupten, mit weniger Korrupten. Also diese drei Bereiche hat man einfach. Das sind, ist das B2B, B2C und B2G, wenn sie das Business to Government nennen wollen. Das, jedes einzelne beinhaltet nochmal wieder eine ganz andere Herangehensweise. Und das ist so ein bisschen der Vertrauensaufbau, der oft bei solchen Anfragen gar nicht da ist. Und dann ist man ein bisschen verloren, weil wonach entscheidet denn dann der Kunde zum Schluss? Der entscheidet natürlich wieder nur, ja, was ist denn das Billigste? Jetzt ist es aber bei technischen Produkten auch mal eminent wichtig, welche Spezifikation braucht man, weil da hängt der Preis von ab. Ja? Welchen After-Sales-Aufwand soll man treiben, muss man treiben, Lebensdauer, Ersatzteilbeschaffung, Verfügbarkeit und dergleichen, alles das spielt eine Rolle. Die Industrie weiß sowas, aber wenn sie mit Leuten in Schwellen- und Entwicklungsländern zu tun haben, dann wissen die das nicht. Das sind oftmals Leute, die haben einfach keine Ahnung. Ich sage es ja mal, wie es ist. Mit denen haben sie zu tun. Da entscheidet jemand, ich nenne jetzt mal kein Land, weil ich niemanden diskriminieren möchte. Ich sage mal nur Südasien. Ja, jemand aus Südasien, der im arabischen Raum arbeitet, in der fünften Hierarchieebene, der soll jetzt da so ein technisches Produkt einkaufen bei Ihnen. Ohne Spezifikation, ohne Kenntnis, was der da eigentlich macht. Na, was meinen Sie denn, zu wem der da tendiert? Zum Billigsten, weil der will seinem Boss gefallen. Der will Eindruck machen, dass er ein Billion gefunden hat. Und wenn Sie ein hochwertiges Produkt, vielleicht Quality Made in Germany oder Made in Switzerland oder Made in Austria, wenn ich an unsere Nachbarn denke, haben, dann werden Sie es schwierig haben, weil es gibt immer einen Billigheimer dabei. Ne? Und Sie können damit überhaupt nicht punkten, weil Ihr Kontaktpartner, der will vielleicht gar nicht mit Ihnen reden oder kennt Sie nicht. Also Vertrauensaufbau, das ist das eine. Sie können das, ach, das muss ich noch hinterher schieben, Sie können das auch mit WhatsApp-Gruppen machen als Beispiel, ist im Mittleren Osten wieder schwierig. Das einzigste Land dort, was keine Blockade der WhatsApp-Audio-Nachrichten hat, ist Bahrain. In allen anderen, Saudi-Arabien, Katar, Kuwait, Vereinigte Arabische Emirate, Oman, haben sie nur die Chat-Möglichkeit mit WhatsApp. Sie können einfach nicht sprechen mit den Leuten. Jetzt rufen Sie die doch mal an. Das können Sie gerne von Ihrem deutschen Mobilfunk aus dem Auto machen. Viel Spaß bei der Telefonrechnung am Monatsende. Ja, also das geht ganz schnell in die vielen Hunderte oder sind sogar beim 1.000 Euro. Das geht rucki zucki. Oder Sie haben eine Flatrate, dann reduziert sich das natürlich ein bisschen. Der Nachteil ist aber auch, wenn jemand diese ausländische Nummer in seinem Handy sieht, gehen die Leute ungern ran. Die drücken sie einfach weg, weil sie sagen, das ist jetzt irgendwas Anrüchiges, das ist nicht seriös. Das heißt, die kommen auch nicht zum Zuge. Naja, so, dann ist der Versuch natürlich, wenn Sie so ein Kennenlerngespräch haben, ja, Sie müssen ja irgendwie überzeugen. Die erste Frage ist, wo machen Sie das natürlich? Ja? Wie überzeugen Sie? Habe ich eben ja schon mal so ein bisschen angerissen. Bei Zoom und Co. habe ich gesagt, ist es schwierig, Pünktlichkeit. Oftmals kommen, Sie haben eine Stunde Zeit, sagen wir mal um 10 Uhr ist das Meeting, 10 Uhr deutscher Zeit. Dann ist das vielleicht, wenn Sie in Südostasien sind, zur Winterzeit ist das da schon 17 Uhr. Sommerzeit sind 16 Uhr. Je nachdem, wenn Sie Vietnam noch haben, dann ist es vielleicht noch 15 Uhr, also irgendwie so 5, 6, 7 Stunden ist die Zeitdifferenz. Dann sitzen Sie da um 10 Uhr vor Ihrem Bildschirm und nichts passiert. Oder nach 20 Minuten kommt dann jemand, wo Sie schon weg sind. Oder dann kriegen Sie eine Nachricht, auf einmal ist dann keiner da nach 20 Minuten, ja, wenn Sie so lange überhaupt warten. Also wir schalten normalerweise nach 10 Minuten ab. Ja, dann lassen wir das. Ja. Aber es sind 10 Minuten, die Ihnen wieder verloren gehen, ne? Plus der Vorbereitungszeit. Oft haben Sie auch technische Probleme bei solchen Zoom-Sachen. Die ersten 10 Minuten, die sind oftmals einfach schon weg. Ne? Und dann haben Sie Teilnehmer, die durch Linkteilung dabei sind, sich nicht angemeldet haben und die kennen Sie gar nicht. Sie wissen nicht mal, wie die heißen. Da steht dann irgendwas XYZ drauf. In Deutsch würde ich sagen Eumel 47, ja? Oder Schmusebiene 55. So komische Sachen. Ganz, ganz besonders schwierig sind dann diese Meetingräume, wo sie 6 Leute haben, die alle vor einer Kamera sitzen und ein Mikrofon. Ja, und dann, sie wissen gar nicht, wer wer ist. Also bis sie das geklärt haben, ist die erste Viertelstunde rum. Ja, noch schöner ist die Kamera bei zwei Leuten, die dann so eingestellt ist, dass die links und rechts von der Kamera sitzen. Sie sehen dann also immer nur das Schulterpaar in der Mitte, aber sie sehen keine Köpfe. Ja, wie wollen sie denn da ein Vertrauensverhältnis aufbauen? Das geht da gar nicht. Ja, also die Aufmerksamkeitsspanne ist gering, hatte ich schon gesagt. Die Zeit reicht einfach nicht, um Vertrauen aufzubauen und das eigene Angebot zu erklären und danach zu untermauern, wenn sie soweit schon sind. Und dann kommen sie eigentlich auch zur Erstellung des Angebotes. Und das ist jetzt so der dritte Teil, also Vertrauensaufbau erst und dann auch der Versuch, überhaupt zu überzeugen. Die Erstellung des eigenen Angebots ist oft zu technisch und damit sind sie vergleichbar mit Billigheimern. Ja, also wenn ich oftmals Angebote sehe, klar, das geht auf eine Seite. Ein Stück technisches Produkt XYZ-3 kostet 15.000 Euro. Super, Lieferzeit, 8 Wochen, Garantie 1 oder 2 Jahre, Zahlungsbedingungen 100% Vorkasse oder 70-30 oder was auch immer. Wonach will denn der Kunde entscheiden? Der sieht doch den Unterschied überhaupt nicht zu Ihrem tollen Produkten, weil Sie haben ja irgendwelche Spezifikationen, die Sie besonders machen. Ja, das ist oftmals so technisch, dass das gar keiner versteht. Und schon gar nicht der Einkauf, der bei Ihnen gerade anfragt. Ich habe ja schon von der Qualifikation dieser Leute geredet und das ist ja, ist halt sehr schwierig. Wenn Sie das halt erklären, dann ist das sehr aufwendig. Das heißt, Sie haben sehr viel Zusatzinformation nötig. Das bläht die Angebote auf. Wir haben auch relativ lange Angebote, weil unser Angebot einfach gar kein Angebot ist. Das ist eine Marketing-Offenbarung. Das ist Poesie. Ja, also da gibt's ja Regeln, wie man so etwas macht. Aber die Mühe muss man sich halt einmal machen. Und das ist aufwendig. Ist aber diese ganze Prozedur mit dem Kunden, der da angerufen hat, am Dienstag, das ist umständlich, auch nachzuverfolgen. Das sollte eigentlich andersrum sein, dass der Kunde Ihnen die Bude einrennt. Das haben Sie aber in den meisten Ländern dieser Welt so nicht, weil die Aufgabe eines Einkäufers in einem Unternehmen ist, 3 Angebote dem Chef zu präsentieren. Und oft weiß der Einkäufer gar nicht, was der da einkauft. Der braucht nur Papier. Und jetzt landet der zufällig bei Ihnen oder Gott sei Dank. Ja, aber wie das ausgeht hinterher, ist doch eigentlich schon klar. Weil da ist garantiert einer aus China, Indien oder sonst wo auf der Welt dabei und einer, der irgendwelchen Billion macht. Ja? Sie wissen, was ich meine. Und deswegen ja, komme ich mal ein bisschen zu den Konsequenzen. Also der Versuch, zunächst die Anfrage zu beschreiben, also diese internen Ausschreibungsunterlagen fertigzustellen, das müssen Sie sich überlegen, ob Sie das ob Sie das dann für jeden Fall auch durchführen möchten. Und auf keinen Fall dem nachgeben, also wenn es irgendwie geht, wenn der Interessent dann sagt, geben Sie mir das doch mal als Option, ach, dieses auch, und dann können wir das ja noch in Blau und in Rot machen und mit 1 Meter Höhe und wahlweise auch mit 2 Meter. Schicken Sie mir das alles mal. Wenn Sie nicht erfahren sind, dann nicken Sie das immer ab, sagen, ja, mache ich. Was bedeutet denn das? Auf einmal müssen Sie 4 Angebote schreiben. Die liest doch kein Mensch. Also in unserem Fall fragen Leute nach Automatikanlagen oftmals zum Hochwasserschutz. Natürlich sind die deutlich teurer als manuelle Systeme. Und dann fragen die, ja, bieten Sie manchmal für 1,50 Meter Wasserschutz und 2 Meter an. Jetzt ist doch die erste Frage... Ist das schon mal klar? Die 2 Meter sind deutlich teurer als die 1,50 Meter. Ob das jetzt 25% sind, manchmal ist das ja nicht linear, dann geht das ja nicht exponentiell, aber zumindest mal parabolisch in die Höhe. Also das bringt uns doch zu den magischen 3 Fragen. Lieber Kunde, wie viel Geld haben Sie denn? Frage Nummer 1. Die stellen doch die meisten überhaupt nicht, weil sie sich davor schämen, nach dem Geld zu fragen. Jetzt ist es natürlich so, dass ein Einkäufer, der keine Leitungsfunktion hat, Ihnen da auch gar keine Aussage groß gibt. Aber trotzdem müssen Sie danach fragen. Weil es kann nämlich sein, dass die Antwort kommt, wir sind ja in der Vorplanung und das Projekt soll ja erst in 3 Jahren kommen. Aha, das ist dann ein sogenanntes Budgetangebot. nach deutschem Verständnis. Das versteht in Asien aber keiner, weil Budget ist für die einfach das Budget, was die jetzt für das Projekt brauchen. Die unterscheiden nicht über, ich habe das noch immer gelernt, als Budgetpreis. Ja, das ist so irgendwie plus minus 25%, meinetwegen auch plus minus 30%, je nachdem, was für ein Projekt sie da haben. Sowas sagt man schnell am Telefon. Ich hatte früher oft Anfragen von einem der größten deutschen Chemieunternehmen, da war ich Keycon Manager für, und dann hat mich jemand angerufen der hat dann gesagt, Herr Klippe, wir kennen uns gut. Da, ich sitze hier gerade mit 12 Leuten zusammen, die ganzen Abteilungsleiter und so weiter. Wir überlegen gerade so und so und so. Sagen Sie mal, was kostet das so in etwa? Dann habe ich den Preis genannt. Das Gespräch hat 15 Sekunden gedauert. Und dann war der happy, die konnten weiterarbeiten und alles war gut. Das ist ein sogenannter Budgetpreis. Versuchen Sie das mal in Asien, Sie werden komplett scheitern. Das geht nicht. Dann gibt es in Deutschland noch die nächste Stufe, das ist der Richtpreis. Der ist schon wieder, wir haben mal gesagt, so irgendwie plus minus, ja, 10-15%, der ist schon genauer. Also da hat schon mal einer raufgeguckt, da hat man schon mal so eine Größenordnung. Und dann gibt es den Festpreis, und das ist der, zu dem nachher auch gekauft wird. Ja, Verhandlungsmarge ist dann noch irgendwie dabei, aber Festpreis ist dann das Ultimo. Und diese drei Sachen, die verschwimmen in Asien, oder international, das gilt für Mittel- und Südamerika genauso und für andere Teile der Welt. In Afrika genau das Gleiche. In vielen Teilen Europas auch das Gleiche. Ja, gilt das auch so. Also die erste Frage, wie viel Geld haben Sie denn, lieber Kunde? Und das bringt Sie sofort zur zweiten Frage. Wenn der sagt, wir haben irgendwo ein Budget, auch wenn er Ihnen nicht sagt, wie viel, sind Sie denn bereit, dieses auszugeben? Das heißt, ist da eine Freigabe erteilt? Und dann wäre noch die Frage, wie sieht die denn aus, die Freigabe? Wie viele Leute müssen denn das ausgeben? Also wir haben jetzt gerade in China ein Projekt wieder, da weiß ich diese Grenze, das ist ein sechsstelliger Eurobetrag, und bis zu dieser Grenze ist halt nur diese eine zusätzliche Unterschrift nötig. Danach geht das eine Hierarchieebene nach oben. Das kennen wir ja, das ist so kleine Sachen, die können dann auf kleinem Dienstweg entschieden werden, und umso größer es wird, umso mehr Leute müssen sie mit ins Boot holen. Das heißt, das dauert alles schon mal länger. Ja, da haben sie auch viel mehr Leute, die reingrätschen in solche Projekte. Und das bringt einen jetzt zur dritten Frage. Und sind Sie bereit, dieses Geld auch auszugeben? Oder erst in 3 Jahren? Und die Frage müssen Sie vorher geklärt haben, bevor Sie überhaupt ein Angebot erstellen. Also, was habe ich gemacht? Da meistens es keine zufriedenstellenden Antworten auf diese Fragen gibt, verkaufe ich die technische Ausarbeitung. Das haben wir am Anfang nicht gemacht. Gab es viele Widerstände, auch intern. Mittlerweile machen wir das. Und weil für ich kann jetzt nur von meinem Bereich sprechen, aber es gibt viele andere Bereiche, wo das auch geht. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, eine Pumpe so zu verkaufen, aber bei den Pumpen ist es meist so, dass die Spezifikationen da sind. Und da kommt es auch sehr auf Ersatzteile und Kundenservice hinterher noch an. Aber in dem Fall, wo Sie etwas auslegen müssen und gestalten müssen, designen müssen, dann brauchen Sie eine technische Ausarbeitung so oder so. Und das ist besser, das zu Beginn zu klären, weil das Ergebnis ist ja preisrelevant. Also Beispiel Hausbau. Sie kaufen auch nicht die Fenster ein, wenn überhaupt noch nicht klar ist, wie Ihr Haus aussieht. Geschweige denn, wie viele Fenster Sie haben werden und ob Sie noch ein Obergeschoss haben oder nicht. Ja, also da brauchen Sie eine Planung, und die kriegen Sie woher? Von einem Architekten. Und der macht das bestimmt nicht umsonst. Es sei denn, Sie sind bei ganz groben Budgetpreisen nach deutschem Verständnis. Ja. Also das macht durchaus Sinn, und die Angebote erstellen ist halt sehr, sehr mühsam. Dann hören sie oftmals von den Leuten nichts, weil ganz einfach ja der Empfänger diese Sachen so gar nicht vergleichen kann, weil das technische Verständnis oftmals nicht da ist. Das ist beim B2B-Business, wenn sie im Automobilbereich oder auch in der chemischen Industrie oder in Raffinerien tätig sind, beispielsweise Maschinenbau, dann haben sie normalerweise Leute auf der anderen Seite, die dann auch technisch etwas davon verstehen. Das geht nicht nur über den Einkauf. Ich habe den Nachteil in meinem Hochwasserschutzbereich, dass das als Supply angesehen wird. Und dem einen oder anderen von Ihnen wird das ähnlich so gehen. Eigentlich sind Sie ein ein Solution Provider, jemand, der eine Lösung anbietet, aber sie werden reduziert auf den Baumarktanbieter, wo einer ins Regal geht und einfach irgendwo sagt, ich brauche die Schraube oder die Schraube. Und das geht halt bei vielen erklärungsbedürftigen technischen Produkten eben gerade nicht. Also, Angebot erstellen kann mühsam sein, es ist überhaupt nicht klar, ob der Kunde kaufbereit ist. Es fehlt der Vertrauensaufbau, um diese Fragen ja befriedigend zu beantworten. Meine Vertrauensaufbau, McDonald's, Adidas, Mercedes, um jetzt drei zu nennen, das brauchen die nicht. Da hat man Vertrauen. Ja, also Sie wissen, Mercedes baut gute Autos, Adidas macht gute Schuhe und McDonald's macht gute Burger. Okay, ist mal okay. Jetzt lassen wir das mal so stehen. Ja, Sie wissen jedenfalls, was Sie bekommen als Qualität. Und wenn Sie das nicht mögen, gehen Sie ja da nicht hin. Und wer keinen Adidas-Fuß hat, ich zum Beispiel, habe einen Adidas-Fuß. Puma hat mir nie gepasst. Aber die machen ja auch gute Schuhe. So, das ist aber sehr aufwendig und dieser Vertrauensaufbau und sehr teuer. Und deswegen ja, müssen das persönlich und oder digital machen. E-Mail-Marketing, Zooms, Webinare. Aber Sie wissen dann immer noch nicht, was der Kunde will. Meist will er nur ein Angebot, um mal zu schauen. Die Lösung ist, ich verkaufe das Angebot, um dadurch meinen technischen Hochwasserschutz in Asien zu verkaufen. Ich biete die Ingenieurdienstleistung an, die das Angebot danach erst möglich macht. Die meisten Projekte, zu denen wir angefragt worden sind, die werden niemals realisiert. Ist nicht so, dass wir das verlieren gegen Wettbewerber, ja, sondern die meisten werden einfach nicht realisiert, weil der Kunde gar nicht weiß, was er will. Und dann geht das von einem Jahr ins nächste Jahr, dann sind die verantwortlichen Leute weg und nach 4 Jahren kriegen wir die gleiche Anfrage wieder, die wir schon mal hatten. Ja. Ja, Sie werden jetzt fragen, klappt das eigentlich immer? Kann man das Angebot verkaufen? Nein, das klappt nicht immer, aber es klappt immer öfter und die Erfolgsquote ist höher und das ist definitiv. Als Beispiel mal von 10 verkauften Ingenieurdienstleistungen vorab folgen darauf 7 handfeste Aufträge mit dem eigentlichen Produkt. So in etwa. Ja, ist die Quote. Kann ich nicht genau belegen, aber so in etwa. Ja, zum Schluss gibt es ja immer einen goldenen Nugget und die Zeit ist ja schon fortgeschritten. Überlegen Sie doch mal, welche Leistung vorab hilfreich wäre, um den Kauf Ihres Produktes zu vereinfachen. Diese Leistung kann ja klein sein, einfach sein. Ja, muss ja nichts Weltbewegendes sein. Und dann versuchen Sie doch einfach mal, ob Sie das hinbekommen. Ja, Sie können mich aber auch gerne fragen, wie das im Detail funktioniert und dann gebe ich Ihnen gerne Antwort darauf. Und bei meinem Hauptthema Hochwasserschutz ende ich ja immer mit Stay safe and flood free und hier bei Ihnen sage ich, seien Sie exzellent in Ihrer Technik, werden Sie global zur Marke und tun Sie es jetzt. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippel Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippel.com/bonus. Und ich sage für dieses Mal danke fürs Zuhören.